komme zum Schluss und habe dem Schluss wiederum noch mal ein kleines Zitat vorangestellt. Wahrscheinlich war kein Schriftsteller der antisemitischen Bewegung so förderlich wie Treitschke. Ein begeisterter Anhänger des Reichsgedankens, von der studentischen Jugend verehrt, hat er mit seinem feurigen Temperament eine antijüdische Stimmung in Kreisen zu erregen gewusst, die für diese Bewegung wohl sonst nicht zu haben gewesen wäre. So steht es in der Allgemeinen Zeitung des Judentums vom 8. August 1902. Zweifellos war Heinrich von Treitschke wegen seiner hohen Reputation und als Historiker, noch dazu seit 1875 als Nachfolger von Leopold von Ranke auf dem vermutlich angesehensten historischen Lehrstuhl seiner Zeit, als Mitglied also jener wissenschaftlichen Disziplin, die im Zeitalter des Historismus für das deutsche Bürgertum wie keine zweite eine bewusstseins- und entitätsbildende Funktion besaß, besonders geeignet, eine neue Form des Antijudaismus, eine, Zitat, gutbürgerliche Judenfeindschaft, wie Christoph Hoffmann sie treffend nennt, zu verbreiten. Diese konnte aufgrund der dargestellten rhetorischen Mittel als gemäßigt gelten, obwohl sich bei genauerem Hinsehen der Gegensatz zum inkriminierten Radau-Antisemitismus als nicht stichhaltig erweist. Gerade die von Treitschke scheinbar beförderte Domestizierung der Judenfeindschaft und ihre Integration in ein nationales Weltbild hat in diesen bürgerlichen Schichten vermutlich vor allem dazu beigetragen, den Antisemitismus zum integralen Bestandteil ihres eigenen Weltverständnisses zu machen. Diesem Vorgang war förderlich, dass auch die Gegner in der Auseinandersetzung um die Judenfrage mit Treitschke die Erwartung einer vollständigen Assimilation der Juden verband, was sogar Theodor Mommsen einschloss. Zur Schwäche des liberalen Bürgertums gegenüber dem Antisemitismus gehörte generell auch, worauf Krieger hinweist, die Ablehnung einer kulturellen Pluralität der Gesellschaft. Der Berliner Antisemitismusstreit endet, wie gezeigt, mit einer Marginalisierung des parteipolitischen Antisemitismus, der zwar Anfang der 1890er Jahre noch einmal einige Erfolge zeitigt, tatsächlich aber politisch bis in die Endphase der Weimarer Republik hinein relativ bedeutungslos bleibt. Dagegen markieren Treitschkes Artikel den Übergang zu einer breiten kulturellen Akzeptanz des Antisemitismus im Kaiserreich. Gerade wegen der Zersplitterung des parteipolitischen Antisemitismus wurde die Kraft der von ihm vertretenen Richtung unterschätzt, argumentiert Werner Jochmann. So hatte, wie Schulamit Wolkow daran anknüpfend ausführt, der Niedergang der antisemitischen Parteien gerade keine Eindämmung des Antisemitismus zur Folge. Die Frage nach der Kontinuität des Antisemitismus wird von ihr mit der Formel vom kulturellen Code beantwortet, der die deutsche Gesellschaft im Kaiserreich polarisierte. Darüber, dass der Nationalsozialismus den nationalen Antisemitismus aus dem Kaiserreich beerbte, lässt sie keinen Zweifel. Zitat: Der Antisemitismus nahm zwar unter den Nazis neue Formen an und war von beispielloser Intensität, aber er wuchs aus der institutionellen Struktur, die die wilhelminische Gesellschaft vorgegeben hatte.